Andrea Marti begrüßt Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich zur nächsten Sendung. Heute geht es um einen französischen Offizier, Priester, Mönch und Eremit, der als Leitfigur des christlich-muslimischen Dialogs gilt. Wie es dazu gekommen ist, dass Charles de Foucault vom Soldatenseelsorger zum Eremiten geworden ist, das erfahren Sie heute von der kleinen Schwester Maria Hedwig von Obon im Kanton Vaud. Und so begrüße ich Sie, Schwester Maria Hedwig, bei Radio Gloria ganz herzlich. Guten Tag, Schwester Maria Hedwig. Schwester Maria Hedwig, was fasziniert Sie am Charles de Foucault?
Ja, das Erste, er war ein leidendes Kind. Er hat ja seine Eltern mit 6 Jahren verloren. Und war aber von einer ganz reichen Familie. Das er ist dann vom Großvater erzogen worden. Und er ähnelt vielen Jugendlichen von heute. Die haben viel Geld, aber keinen Halt. Und so ist er hin und her geschwenkt. Und in der Schule war er wirklich sehr undiszipliniert. Und in der Offizierschule, wo er hineingehen musste, weil das war die Tradition von seiner Familie, hat er sich so gelangweilt. Und er hat immer wieder Feste organisiert, weil er zu viel Geld hatte. Ne? Und er hat sich fürchterlich elendig gefühlt, fürchterlich leer. Und das macht, dass er irgendwie so modern ist, wenn man so sagen kann. Und dann ist er ja Offizier geworden und er ist nach Algerien geschickt worden. Aber dort hat er also wirklich das ausschweifende Leben, was er hier in Frankreich geführt hat, wollte er natürlich nicht verlassen. Und da hat er immer noch so Frauen, Freundinnen gehabt und so weiter. Und dann haben sie ihn entlassen. Dann ist er nach Marokko, geheim verkleidet als Jude, und um Marokko zu erforschen. Er hat dort eine geografische Arbeit gemacht, die einfach unfassbar war. Man hat den Eindruck, er hat das ganze Marokko aufgezeichnet, Meter für Meter. Jeden Ort, jede Straße, alles. Aber in dieser Zeit, erstens mal hat er gelernt, was es heißt, arm. Er hat überhaupt keine Basis gehabt. Er hat herumirren müssen als armer Jude, begleitet von einem anderen Juden. Und er durfte auf keinen Fall erkannt werden, dass er ein Franzose ist. Sonst hätten sie ihn sofort ermordet. Somit war er in jeder Beziehung ja, in Gefahr und in Armut. Und das war eine Erfahrung, die er unbedingt gebraucht hatte. Dann hat er gesehen, wie diese Marokkaner sich 5-mal pro Tag auf den Boden werfen und beten, anbeten. Und da habe ich gesagt, das gibt es doch nicht. Den Gott, den gibt es doch nicht. Aber dieses ständige Zuschauen, wie diese Männer, diese stolzen Männer, sich auf den Boden werfen und beten, habe ich gesagt, naja, würde es möglich sein, dass Gott existiert? Und da war dann die erste Wende. Er hat angefangen zu sagen, also Gott, wenn du existierst, dann bitte zeige dich mir. Und dann ist er nach Hause, nach Paris, mit dem Werk der Geographie. Und dann hat man in Krönen wohl an der Geographischen Institut für dieses unglaubliche Werk, aber das hat ihn überhaupt nicht mehr interessiert. Er ist zu seiner Cousine, er hat zum Glück eine Cousine gehabt, die ihn nie verworfen hat, die ihn nie verurteilt hat. Weil die Familie hat ihn ja verurteilt im Sinn, dass man ihm das Recht auf Erbe weggenommen hat. Und da hat er also seiner Cousine erzählt. Und seine Cousine hat gesagt, wer, wenn du eine Information willst über Gott, geh doch hier in die Kirche, St. Augustin. Dort ist ein Priester, der ist immer da. Und da ist er hingegangen zum Abbé Huvelin und wollte den Abbé Huvelin ausfragen. Und der hat gesagt, nein, 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 knien Sie sich nieder und beichten Sie. Oh mein Gott, das hat er natürlich nicht wollen. Aber im Beichten werden Sie Gott kennenlernen. Und dann hat er das gemacht, hat gebeichtet und dann hat ihm der Abbé Hüvelin die Kommunion gegeben. Und da ist also der Charles de Foucault verwandelt worden. Aber so intensiv mit Liebe erfüllt worden, dass er gesagt hat, von diesem Augenblick an konnte ich nichts anderes mehr tun, als in Jesus verliebt zu sein und nur noch ihm nachfolgen. Und dann hat er mit dem Abbé Hüvelin überlegt, wie er das machen könnte. Und das, der arme Hüvelin, der hat dann Schwierigkeiten mit ihm gehabt, weil er so ein feuriger Mensch war, damit hat der Abbé Hüvelin nicht gerechnet. Und dann hat er gesagt, fahren Sie zuerst einmal ins Heilige Land. Schauen Sie einmal, wie dort Jesus gelebt hat. Das hat er gemacht. Da ist er heimgekommen und war überzeugt. Er hat gesagt, also Jesus hat derartig den letzten Platz eingenommen. Das muss ich jetzt machen, den letzten Platz hat er gesucht. Ja, die Trappisten, das sind die ganz armen Mönche. Da werde ich hingehen, da habe ich den letzten Platz. War überhaupt nicht begeistert, wie er dort war, weil das war ein zu bequemes Leben irgendwo. Nein, das war nicht der letzte Platz. Dann haben sie ihn nach Syrien geschickt, in die Trappistengemeinschaft, die also wirklich arm war und in einer armen Umgebung. Und da hat er gesagt, ja gut, das stimmt, arm. Aber die Familien, die rund um uns leben, das waren armenische Familien, die sind verfolgt worden. Die sind verjagt worden, die sind umgebracht worden in dieser Zeit. Das, was ja jetzt das große Problem ist, die Türkei will nicht anerkennen, dass sie die Armenier gemetzelt haben damals. Ne? Und er war also in dieser Zeit dort und hat gesehen, diese christlichen armenischen Familien, die leben den letzten Platz viel mehr als ich. Ich bin in Sicherheit. Und dann hat er seine Berufung als Trappist wirklich in Frage gestellt. Ich muss so leben wie diese armenischen Familien. Dann hat er gebeten, auszutreten. Hat man ihn aber vorher nach Rom geschickt zum Theologiestudium, Bibelstudium. Das war ja sehr nützlich dann für ihn. Und nachher hat man ihn erlaubt, auszutreten. Und er ist dann nach Nazareth. Und da hat er sich angemeldet bei den Klarissinnen als Gärtner. Oh, ein miserabler Gärtner, der hat keine Ahnung gehabt von der Gartenarbeit. Aber die Klarissinnen haben ihn in der Kapelle gesehen, hat stundenlang angebetet. Also dieser Gärtner, sein komischer Gärtner, der betet ununterbrochen, Tag und Nacht. Und dann in seiner kleinen Gartenhütte hat er die Bibel gelesen und Notizen gemacht. Da haben wir die meisten Notizen von seinem Bibelstudium, haben wir von Nazareth in seiner kleinen Gartenkabine. Und dann haben die Klarissinnen gesagt, nein, als Gärtner kann er nicht weitermachen. Und haben mit ihm gesprochen. Sie müssen Priester werden, haben sie gesagt. Priester, nein, das nimmt mich heraus von meinem armen Leben. Ich möchte den letzten Platz. Dann haben die Klarissinnen überzeugt. Nein, wenn Sie Priester sind in Algerien oder in Marokko, dann können Sie ganz in Armut leben. Und durch die Tatsache, dass Sie Priester sind, können Sie den Leib Christi hinbringen. Auch wenn alles sind Muslime, das macht nichts. Aber Ihre Gegenwart mit dem Leib Christi ist etwas Größeres. Trotzdem können Sie den letzten Platz behalten. Das hat ihn dann überzeugt. Dann ist er zum Priester geweiht worden, dort bei den Trappisten. Und dann ist er nach Algerien. Da hat er zuerst an der Grenze von Marokko, weil es war natürlich strikt verboten, dass er hineingeht nach Marokko. An der Grenze in Algerien hat er also Benyabes eine Fraternität gebaut, wie er sagt. Er hat ja erhofft, dass er Brüder kriegt. Aber die Brüder, die waren abwesend. Auf jeden Fall hat der Benyabes eine Einsiedelei gebaut, die eine Fraternität sein sollte für die Brüder. Und dann hat die die französische Armee war ja immer in Algerien. Und die Offiziere, die kannte er ja. Ne? Und einer der Offiziere hat dem Bruder Karl gesagt, geh, komm doch mit uns in den Hogar. Das ist noch viel besser. Dort ist eine Bevölkerung, die unter dem Zelt lebt. Die sind wirklich, das wäre was für dich. Und dann hat er gesagt, ah ja. Und dann ist er aufgebrochen mit dem Offizier, dem Französischen, zu den Tuaregs, nach Tamanrasset. Und dort ja, hat er sich eine kleine Einsiedelei gebaut, auf dem Berg oben. Aber er war nicht viel in der Einsiedelei, weil er hat ja unbedingt das Evangelium übersetzen wollen in die Sprache der Tuareg. Er kann nicht übersetzen in die Sprache, wenn er nicht mit den Leuten lebt. Jetzt hat die Chefs, die großen Chefs von den Tuareg, haben ein endloses Vertrauen in ihn gehabt. Sie haben ihn den Heiligen genannt und haben ihm ihre Frauen zugeschickt, damit sie ihm die Poesie, also die Gedichte, aufsagen und er notiert sie, damit sie ihm die Lieder vorsingen, damit sie ihm alles erklären, die kleinsten Sachen erklären, wie man eine Decke macht vom Zelt, alles, alles haben sie ihm erklärt und alle Instrumente, die man dazu braucht. Und er hat alles aufgezeichnet, aufgeschrieben, er hat ein Alphabet gemacht für die Tuareg-Sprache und er hat das alles notiert. Und das ist ein Lexikon, der heute noch gilt und der absolut unglaublich ist, weil alles mit Zeichnungen notiert ist. Und dann die zukünftigen kleinen Schwestern und kleinen Brüder konnten sich anpassen mit diesem Lexikon, den er gemacht hat. Somit war er also viel, viel, viel mit der Bevölkerung. Und die großen Chefs sind auch zu ihm gekommen und haben gesagt, du, wie würdest du dieses Problem lösen? Wir haben diesen Konflikt oder dieses Problem, wie würdest du das lösen? Und er hat überlegt mit ihnen. Und dann ist er sehr krank geworden. Und die Frauen wollten ihn unbedingt retten, haben auf ihre eigene Milch verzichtet von den Schafen und von den Geißern und haben ihn ernährt, haben ihm das Leben gerettet. Und da hat er einen neuen Aspekt entdeckt. Wenn ich, das ist eine andere Art von letzten Platz. Krank sein, abhängig sein von den anderen, die auch arm sind. Abhängig sein von ihnen, das ist noch ein anderer letzter Platz. Und da ist er, glaube ich, wirklich der Bruder geworden von innen. Der kleine Bruder, das war ja sein Wunsch. Und dann ist ja der Erste Weltkrieg gekommen und da haben sich die Armeen, die deutsche Armee und die französische Armee, ein bisschen um den Hogar herum angesiedelt. Aber sie konnten den Hogar nicht einnehmen, weil der Bruder Karl dort war. Der war in dieser Befestigung, die die Armee gebaut hat. Da war er drinnen in der Hoffnung, dass die Bevölkerung hineinkommt, um sich zu schützen. Aber leider haben die Revolutionäre beschlossen, wir müssen den Bruder Karl hinausbringen und haben ihn also als Geißel festgenommen und da haben sie einen jungen Buben, 14 Jahre, gesagt, er muss ihn bewachen mit einer Waffe. Und er hat ihn bewacht, aber wie dann eine Gruppe Bewaffneter herangekommen ist, hat er Angst gehabt und hat einfach losgeschossen auf ihn. Und er ist in den Sand tot gestürzt, aber in der Früh, an diesem Tag, wo er in den Sand tot gefallen ist, hat er geschrieben an seine Cousine, ja, ich habe keinen einzigen Mitbruder. Ich glaube, ich muss wie das Weizenkorn in die Erde fallen und sterben, damit mein Leben Früchte bringt, im Sinn von Brüdern und Schwestern. Und wie die Nachricht in Frankreich bekannt worden ist, dass er erstoßen worden ist, da waren dann so viele Seminaristen, so viele Leute von der Kirche, die sagten, oh, das ist es, das ist die Antwort auf unser Leben jetzt. Wir müssen so leben wie der Bruder Karl. Das Leben wirklich von den Armen teilen mit ihnen und sie so lieben, dass er alles kapiert hat, alles aufgenommen hat von ihrer Kultur und so weiter. Also das war wirklich, das hat plötzlich Wellen geschlagen in Frankreich. Und nach dem Krieg hat es viele, viele Eintritte gegeben. Ungefähr 18 Gemeinschaften, die entstanden sind auf sein Beispiel hin. Und so sind auch wir entstanden. Also 20 Jahre nach seinem Tod ungefähr.
Wir sind zurück in der Sendung mit Schwester Maria Hedwig, der kleinen Schwester in Obon. Sie ist bei den Charles de Foucault-Schwestern und hat uns vor der Musikpause ein schönes Porträt über Charles de Foucault ermöglicht. Und jetzt freuen wir uns auf ihre weiteren Ausführungen über den Orden der kleinen Schwestern. Und ich wünsche Ihnen einen erbauenden Moment, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit Schwester Maria Hedwig.
Unsere kleine Schwester Madeleine, die hat von Jugend auf gesagt, ich will in die Sahara Ich will das Leben von Charles de Foucault weiterleben. Aber ihre Familie hat an der deutschen Grenze gelebt und ihre Großmutter ist erschossen worden im Ersten Weltkrieg. Ihre Brüder sind erschossen worden. Ihr Papa war Militärarzt in Algerien, ist so schwer gestürzt, so schwer verletzt worden, dass er heimgekommen ist als Behinderter. Ihre Schwester, die in eine Gemeinschaft eingetreten ist, die ist an der spanischen Grippe gestorben. Sie ist alleine übrig geblieben mit ihrer Mutter. Somit war es ausgeschlossen, dass sie also nach Algerien geht und das Leben von Charles de Foucault weiterlebt. Außerdem hat sie in einer Schule arbeiten müssen, weil man sie akzeptiert hat als Gratis-Schülerin. Und jetzt sollte sie ein bisschen zurückbezahlen für dieses Gratis und musste also unterrichten. Das hat sie gemacht, aber jeden Tag ist sie vor in die Kapelle gegangen und hat gesagt, Jesus, du weißt, ich möchte nach Algerien, ich möchte das Leben von Charles de Foucault weiterleben. Hat sie 20 Jahre lang gebettelt in den Kapellen. Und sie ist so krank gewesen, sie hat die Tuberkulose gehabt, sie hat eine Arthritis in der Schulter gehabt, die Schulter war schon ganz angefressen von der Arthritis. Und der Seelsorger, der sie begleitet hat, hatte gesagt, sehen Sie nicht, dass es nicht möglich ist, dass Sie nach Algerien gehen. Sie sind alleine mit Ihrer Mutter, sind so krank, unmöglich. Und dann ist sie wieder zum Arzt gegangen und der Arzt hat gesagt, also wirklich, ich weiß nicht mehr, was ich mit Ihnen machen kann, außer für Ihre Arthritis, außer Sie gehen in ein Land, wo nie ein Tropfen Wasser fällt, so wie die Sahara zum Beispiel, hat er gesagt. Ach, schreiben Sie mir das auf, das muss ich meinen Seelsorger geben. Und das hat er geschrieben. Und der Seelsorger hat dann Angst gehabt. Fahren Sie sofort nach Algerien. Und dann ist das alles riesig schnell gegangen mit ihrer Mutter, mit einer Freundin. Aber dort in Algerien natürlich, was kann sie machen? In einer Pfarre von einem französischen Priester. Und dort haben sie also eine Suppenausteilung organisiert und weiß Gott was noch alles. Aber das war ein Leben, das war gar nicht das Leben von Charles de Foucault. Dann hat sie eine Möglichkeit gehabt, eine Wallfahrt zu machen am Grab von Charles de Foucault. Und da hat sie gebetet. Und dort hat sie dann den Gründer der kleinen Brüder kennengelernt. Und hat ihm von ihrem überschwänglichen Wunsch erzählt, das Leben von Charles de Foucault weiterzuleben. Und der Gründer der kleinen Brüder war sehr, sehr still, ruhig und so. Das Gegenteil von der Grandschwester Madeleine. Aha, ja. Gut, dann müssen Sie mit dem Bischof reden. Ja, hat sie mit dem Bischof geredet und der hat gesagt, ja gut, wenn Sie etwas machen wollen, müssen Sie erst einmal Ordensschwester werden. Sie können nicht als Laie in diesem muslimischen Land leben, das ist nicht möglich. Dann hat sie Noviziat gemacht mit ihrer Freundin bei den Weißen Schwestern und da war sie sehr unglücklich. Nicht wegen den Weißen Schwestern, nicht wegen dem Noviziat. Alles, was sie gemacht hat, ging schief. Materiell hat sie was gebügelt, ist nicht gelungen. Alles, was sie so gemacht hat, die kleinen Sachen, war fürchterlich. Und sie musste, das hatte der Bischof gesagt, während der Noviziat schreiben sie die Konstitutionen der zukünftigen kleinen Schwestern von Jesus. Um Gottes Willen, sie hat keine einzige zukünftige gekannt und musste die Konstitutionen schreiben. Und da ist ein Wunder passiert für sie. Und dieses Wunder ist etwas, was mich besonders betrifft. Nämlich, sie hat die Mutter Gottes gesehen, das heißt, sie sagt, das war nicht ein Traum, das war auch nicht eine Erscheinung, das war etwas. Sie hat die Mutter Gottes gesehen, die hat ihr das Jesuskind hingehalten. Aber sie hat die Augen zugemacht, nein, das ist nicht für mich, ich bin unwürdig, ich bin nichts, das ist nicht für mich, das ist nicht möglich. Und sie hat dann in ihrem Raum gesehen, dass da zwei, drei Priester so vor ihr waren. Das ist sicherlich für diese drei Klerikalen, aber nicht für mich. Aber sie hat gesehen, dass die drei vorübergegangen sind. Die haben überhaupt nichts gesehen. Und dann war sie alleine. Da hat sie das Jesuskind angeschaut. Na, dann war es überwältigt und sie hat ihn genommen. Sie hat das Jesuskind genommen, wie ihm die Mutter, wie ihr die Mutter Gottes das überreicht hat. Und sie hat gesagt, das Jesuskind hat sich in ihrem Herzen, es ist wie verschwunden in ihrem Herzen. Es ist wie eins ist sie geworden mit dem Jesuskind. Und dann war es das Jesuskind, das ihr Novizenmeister war. Er hat ihr gesagt, schau, wenn du diese Enttäuschung anders leben würdest, nämlich wenn du ganz auf mich konzentriert sein würdest, mich, der kleine Jesuskind, der dich liebt, wenn du nur ganz auf mich konzentriert sein würdest, würdest du überhaupt nicht mehr deprimiert sein. Würdest du überhaupt nicht mehr enttäuscht sein. Das alles würde dann verschwinden. Nur unter der Bedingung, dass du ganz, ganz auf mich konzentriert bist. Dasselbe, sie war fürchterlich enttäuscht, dass die Novizmeisterin weg in eine andere Gemeinschaft kam. Und die Novizmeisterin war die einzige, die mit ihr noch Mitgefühl hatte für alle unmöglichen Dinge, die ihr passieren. Ach, das war so schwer. Wieder das Jesuskind. Warum bist du jetzt so traurig? Warum bist du so traurig, dass die Novizmeisterin weggeht? Genüge ich nicht? Wenn du dich ganz auf mich konzentrieren würdest, würdest du nicht traurig sein. Und so hat sie gelernt, frei zu werden. Frei zu werden von allen Umständen, die uns niederdrücken. Und dann ist sie am Ende jemand geworden, der eine Liebe hatte und eine Freiheit. Eine Freiheit. Sie hat überall und jeden Menschen lieben können. Jeden Menschen. Und das war der Beginn vom Jesuskind. Warum sie dann später gewollt hat, dass irgendeine Kleinschwester, die eine Begabung hat für Kunst oder so, sie sollen probieren, ein Jesuskind zu modellieren. Und sie hat das beschrieben. Die Mutter Gottes muss sich vorne hinbeugen, muss das Jesuskind hinhalten, das Jesuskind muss sich ausstrecken, den Menschen hinzu. Und das Jesuskind muss ein ganz, ganz tiefes Lächeln haben, damit jeder Mensch ergriffen wird davon. Und dann auch das Jesuskind ganz alleine als Novizenmeister. Dass jeder Mensch, wenn er das Jesuskind anschaut, spürt, ach, das hat alles keine Bedeutung, die Schwierigkeiten und das alles. Nein, das ist die Liebe Gottes, die sich so klein gemacht hat und so zugänglich und so unaufdringlich. Ach, das ist die Lösung. Und das war ihr Wunsch. Aber bis dass sie das verwirklichen können, vieles durch die Worte, ist viel Wasser geflossen. Und sie hat dann in Algerien also eine Fraternität anfangen können, mit der Erlaubnis vom Bischof, wo die Nomaden gewohnt haben. Und sie war damals ganz alleine, weil die Freundin und ihre Mutter auch, die hat nicht ausgehalten in Algerien, die ist zurück nach Frankreich. Sie war also ganz alleine mit den Männern von den Nomaden da. Und die Männer, die haben sie geehrt und sie heilig geliebt. Und sie auch, sie hat diese Männer heilig geliebt. Die haben mit ihr die Fraternität gebaut, mit Steinen und alles Mögliche. Und sie hat ihnen erklärt, was sie für ein Ziel hat. Da werden jetzt dann junge Frauen kommen von Frankreich, die werden dann mit ihr leben. Und die werden ein Leben führen, wo sie einander lieben, wo die Liebe dann ausstrahlen soll auf die Bevölkerung und wo die Bevölkerung sich wohlfühlt und so weiter und so fort. Und diese Männer haben das sehr, sehr gut verstanden. Und wie sie dann, wie sie fertig war, hat der Zweite Weltkrieg gewütet in Frankreich. Und sie ist nach Frankreich und wollte ihr Vorhaben, den Kirchen dort verkünden, damit das bekannt wird. Weil wenn das nicht bekannt wird, kann natürlich nichts entstehen. Und das hat sie gemacht. Während dem Krieg ist sie weg. Und dann waren die Männer alleine und haben also diese Fraternität bewacht. Und dann sind Mädchen schon gekommen während dem Krieg und haben dort angefangen zu leben. Und da sind dann diese Männer gewesen, nein, jetzt habt ihr nicht gehandelt, so wie Kleinschwester es gewollt hat. Nein, unsere Kleinschwester Madeleine hat gesagt, die Kleinschwestern müssen so und so und so leben. Das geht nicht, dass ihr streitet oder so, dass ihr traurig seid. Das geht nicht. Und ihr müsst Zeit nehmen zum Beten. Und wenn ihr Zeit nehmt zum Beten, werden wir aufpassen, dass ihr nicht gestört werdet. Also unglaublich, wirklich unglaublich. Und sie in der Zeit in Frankreich, mit Autostopp, war sie unterwegs, mit einem kleinen Film, den sie gemacht hat über ihre Fraternität. Und dann ist sie eines Tages festgenommen worden von der Armee, weil sie ihre Schuhe haben ausgeschaut, als ob sie Schuhe von Deutschland wären. Und das war natürlich ein Verbrechen. Das heißt, sie ist eine Spionin. Und haben sie also den ganzen Tag festgehalten. Und sie hatte mir gesagt, aber hören Sie, ich bin doch eine arme Schwester, ich komme von Algerien. Und ich habe überhaupt nichts zu tun mit der deutschen Armee und so weiter. Und dann am Ende, schließlich haben sie erkannt, dass sie unschuldig ist. Daraufhin waren sie voller Angst. Wie können sie eine französische Frau ungerecht verurteilen. Da ist es ihnen also, haben sie Angst gehabt und haben gesagt, was können wir für sie tun, damit wir uns loskaufen von diesem Irrtum, den wir gemacht haben. Und dann hat sie gesagt, ja, bringt mich mit einem Flugzeug von der Armee in die Sahara, damit ich dort meine Freunde besuchen kann und dann in den Vatikan, damit ich mit dem Pius XII. Reden kann, damit ich ihm erzähle, was mein Vorhaben ist. Das haben sie gemacht. Die haben sie mit dem Flugzeug in die Sahara gebracht und in den Vatikan. Und das war ganz, ganz wichtig im Vatikan. Weil der Pius XII. Mit seinem Sekretär, welcher der zukünftige Paul VI. War, haben ihr zugehört mit viel, viel Liebe. Mit viel Verständnis. Und der Pius XII. Hat sie gesegnet und gesagt, ja, das ist gut, machen Sie weiter. Und der Paul VI., der war komplett begeistert, der zukünftige, also der Sekretär, war komplett begeistert. Er hat gespürt, das ist es. Das ist es, was wir jetzt brauchen. Er ist aber dann, wie der Pius XII. Gestorben ist, nach Milano gekommen, nach Mailand, und dort hat er sofort die kleinen Schwestern, die inzwischen sich vermehrt haben und eine Fraternität gehabt haben in Mailand, in einem Elendsviertel, und hat sie dort immer besucht als Priester und hat dort die Messe gefeiert und hat dort die armen Leute kennengelernt, die ihre Nachbarn waren. Er war hundertprozentig überzeugt. Währenddessen war der Johannes 23, der so ein guter, der aber unmöglich die kleinen Schwestern kennenlernen hat können, weil ein Priester es verhindert hat. Ein Priester, der hat etwas gegen die kleinen Schwestern Madeleine und gegen uns gehabt, und der hat verhindert, dass Papst Johannes 23. einen Kontakt hätte mit kleinen Schwestern Madeleine. Und da hat kleinen Schwestern Madeleine gelitten, und dieser Priester hat eigentlich die Fraternitäten auflösen wollen. Aber die Schwester Madeleine hat gesagt, nein, ich liebe die Kirche so sehr, und Liebe heißt Leiden. Und ich gebe mein Leben, aber sie hat fürchterlich gelitten, er hat sie total isoliert. Und plötzlich, ein Wunder vielleicht, plötzlich hat diese Tortur aufgehört. und das Konzil hat angefangen und so weiter. Da hat dann die Kernstadt Madeleine viele Kontakte gehabt mit den Bischöfen von der ganzen Welt. Und ja, es ist bekannt worden, ihre Aufgabe ist bekannt worden. Und nach dem Konzil ist dann der Johannes 23 gestorben und dann ist der Paul VI. Und der Paul VI hat uns natürlich sofort offiziell anerkannt. Und so ist es dann also zu einer großen Ausbreitung gekommen in der ganzen Welt. Und ja, das war also. Aber, Kleinstadt Madeleine hat nie vergessen, wir dürfen das Jesuskind nicht vergessen. Es ist wichtig, dass wir in Armenvierteln leben, dass wir wirklich mit dem ganzen Elend der Welt konfrontiert werden, aber das Jesuskind nicht vergessen. Und darum hat sie immer wieder einen Aufruf gemacht, ja, welche Kleinschwester würde sich bereit erklären, das Jesuskind zu machen? Und noch mehr als das, und da hat sie mich erwischt, wie ich eingetreten bin in Österreich, Troubadour, Minnesänger. Minnesänger des Jesuskindes werden. Und sie hat mich singen gehört und spielen gehört in Wien, wie sie durch Wien gefahren ist, und hat mich sofort eingefangen. Und das ist dann mein Leben geworden. Ich bin dann Minnesängerin geworden für das Jesuskind. Und hat sie mich geschickt nach Kamerun, nach Kenia, ja, nach Polen, in die Türkei und in viele Länder. Und das war also meine riesige Freude. Das hätte ich nie gedacht, dass man in der Fraternität so etwas machen kann. Ich habe eben nur den Aspekt der Anbetung oder der Armut von der Fraternität kennengelernt. Und somit bin ich herumgereist, aber mit meinem 40. Lebensjahr mein Körper zerbrochen mit der Polyarthritis und ich konnte den letzten Auftritt, wenn ich sagen kann, als Minnesängerin war im Gefängnis von Aix-en-Provence. Da konnte ich meine Finger nicht mehr wegnehmen von der Gitarre, konnte nicht mehr gehen. Die Wächter haben mich beide am Arm genommen und haben mich quasi geschleppt durch die Gänge vom Gefängnis und dann war es aus. Von diesem Augenblick an war mein Minnesingen aus, aber ich musste nach Ubon kommen. Ubon war gegründet direkt persönlich von Kleinschwester Madeleine als Zentrum der Minnesänger in Europa. Und da bin ich hierher gekommen und da waren aber die Gruppe von den Kleinschwestern, die das gebaut haben, Ubon, waren nicht mehr hier, weil die haben sich alle zerstreut. Die eine musste sich um ihre Alzheimer-kranke Mutter kümmern, die andere um ihren Vater kümmern, die dritte, nachdem die sich aufgelöst hat, sind sie zerstreut gewesen. Eine ist nach Südafrika, die andere ist nach Tansania. Ja, und dann eine ist noch geblieben, aber die hat nicht in Ubon gewohnt, die war mit unserer Gründerin, mit Kleinschwester Madeleine. Und die haben dann gesagt, ja, gut, die Kleinschwester Mehedi könnte ja nach Ubon kommen, ne? Dann wäre wenigstens eine in Ubon. Und somit bin ich nach Ubon gekommen und bin von Ubon weg auf die Tourneen gefahren. Wir nennen das Weihnachtsbotschaft-Tourneen, 3 Monate lang, November, Dezember, Januar. Und da waren wir also systematisch in allen Gefängnissen und in Behindertenheimen und in Pfarreien und so weiter, sind wir also herumgereist als Singende. Und das, ja, das war also dann eine riesige Freude für mich, weil als Kind habe ich das Akkordeon gespielt und meine Mutti hat uns geschickt zu den armen, alten Leuten, die alleine daheim waren. Zu Weihnachten haben wir hingehen müssen mit einer kleinen Zweig und singen und spielen müssen für sie. Und naja, das war irgendwo schon mein Traum als Kind, so einfach durch die Straßen und durch die Orte gehen und singen, ja. Und das ist also dann Wirklichkeit geworden. Und dann, wie ich in Ubon angekommen bin, habe ich dann gelernt, das Jesuskind zu machen und die Mutter Gottes. Und da war meine mein Erstaunen groß, weil ich habe geglaubt, das kann ich nicht. Meine Finger werden sofort zerquetschen. Und da war eine koreanische Kleinschwester in Obon, die hat auf ihr Visum gewartet für Amerika. Und in dieser Zeit hat sie mir die Arbeit beigebracht und hat gesagt, ja, du kannst das ja von alleine. Nein, aber ich habe den Eindruck gehabt, das Jesuskind war wie ein Musikinstrument. Ja, irgendwo habe ich das Gefühl gehabt, wie man das machen muss, damit es schön ist. Und dann hat sie gesagt, ja, dann kann ich ja schon nach Amerika. Dann hat sie mich dann ganz alleine gelassen mit der ganzen Arbeit von der Mutter Gottes und dem Jesuskind und den Krippenfiguren. Und so war also der Anfang für die materielle Arbeit für mich. Und dann im Winter bin ich halt immer weg in irgendein Land, wo wir dann gesungen haben mit der anderen, die mit der Kleinschwester Madeleine war. Wir zwei sind immer aufgebrochen und haben dann die Leute an Ort und Stelle gebeten, mit uns zu kommen. Oder die Kleinschwestern, wenn es Kleinschwestern gegeben hat, dass die Kleinschwestern mit uns dann an Ort und Stelle alles organisieren und mit uns singen und so weiter. Also das war mein Leben. Und jetzt bin ich immer mehr und immer mehr behindert. Aber, kleines Wunder, das Jesuskind kann ich immer noch fertig machen. Die Endausarbeiten, nicht die erste. Das erste ist unmöglich, ich habe überhaupt keine Kraft. Aber das feine Ausarbeiten, damit das Lächeln wirklich schön ist, das kann ich noch. Und das ist das große Wunder. Die Ärzte sind sehr, sehr erstaunt.
Sehr schön. Herzlichen Dank für das schöne Porträt über Charles de Foucault und über die kleinen Schwestern und auch ihr Wirken, Schwester Maria Hedwig. Das hat mich jetzt auch berührt. Und sie machen die kleinen Ton-Jesus-Kindlein für die Krippe. Die sind wunderbar und herzlichen Dank.
Ja. Bitte, gern schön.
Und Radio Gloria wünscht Ihnen und der ganzen Gemeinschaft, allen kleinen Schwestern auf der ganzen Welt einfach reicher Gottessegen und möge Charles de Foucault ein treuer Fürsprecher für eure Anliegen, vor allem für arme Menschen bei unserem Herrn sein und eintreten bei unserem Herrn.
Danke, danke.
Herzlichen Dank. Das war der Beitrag mit Schwester Maria Hedwig, der kleinen Schwestern von Charles de Foucault, und sie hat ein schönes Porträt über Charles de Foucault gemacht und über das Leben der kleinen Schwestern weltweit. Und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie jetzt auch berührt wurden von diesen Gedanken. Ich möchte mich verabschieden von Ihnen, Andrea Marti, reicher Gottessegen, und bleiben Sie in den Händen Gottes geborgen. Alles Liebe, bis zur nächsten Sendung, auf Wiederhören.